guten Nachmittag miteinander. Freut mich, dass ihr mich eingeladen habt, wieder hier zu predigen. Und wir werden weitergehen in dem Leben oder durch das Leben von Elia. Heute gibt es Gottes Offenbarung für den Entmutigten, so heißt der Titel der Predigt. Zuerst möchte ich mit einer Frage einsteigen. Was kommt euch in den Sinn, wenn ihr den Namen Elia hört? Elia ist ein Kämpfer. Er ist ein Held. Ein unerschrockener Mann, der Gottes Wort vor das Volk bringt und vor Könige trägt. Er ist einer der größten unter den Propheten. Er verteidigt die Wahrheit Gottes gegenüber Hunderten von Götzenpriestern. Und zu so einem Mann schauen wir doch hoch, oder nicht? Und ich würde sagen, mit Recht. Aber bei all der Hochachtung und Verehrung, die wir solchen Gottesmännern bringen, da geht manchmal etwas vergessen. Nämlich, dass solche Männer wie Elia speziell auch schwache Menschen sind. Und dasselbe passiert uns vielleicht oft auch so mit großen Männern und geistlichen Leitern der Geschichte. Oder auch mit großen geistlichen Personen in unserer Zeit. Vielleicht habt ihr auch schon Biografien gelesen über solche Männer. Und wir kennen vielleicht sogar jemanden persönlich, der uns sehr imponiert und Eindruck macht, und wir schauen nach oben zu ihm. Und während wir solche Menschen zu Recht bewundern, sie bewundern für ihren Mut oder für ihr Einstehen für die biblische Wahrheit, oder dass sie stark sind, dass sie durchhalten, dranbleiben. Da vergessen wir auch oft, dass sie schwache Menschen sind wie wir. Menschen, die manchmal einsam sind, die sich alleingelassen fühlen, und die vielleicht auch nahe dran sind, jetzt aufzugeben. Und es kann dann passieren, dass wir selber auch, wenn wir diesen Menschen nachstreben wollen, dass wir selber nicht mehr sehen, dass Gott auch mit uns als mit ganz schwachen Menschen arbeitet. Wir möchten auch große Männer, große Frauen sein, die im Reich Gottes arbeiten. Menschen, die Gott gebraucht. Oder vielleicht denken wir sogar, dass wir gut sein müssen, damit Gott uns wirklich annimmt für sein Werk. Wir denken vielleicht, dass wir immer voller geistlicher Kraft sein müssen. dass wir mutig und zuversichtlich sein müssen. Sonst ist Gott nicht mit uns zufrieden. Und dann, wenn wir so unter diesem Druck sind, dann kommt vielleicht der Moment, wo wir einmal sagen, es ist mir jetzt alles zu viel. Ich kann das nicht mehr bringen, ich kann nicht mehr und ich will nicht mehr. Ich habe keine Kraft mehr und ich habe auch keinen Mut mehr jetzt, immer im Wind zu stehen. Wie gut, dass die Bibel nicht ein Buch ist mit lauter Heldengeschichten, nicht wahr? Wie gut, dass wir ganz offen und ehrlich die Schwächen der großen Gottesmänner gezeigt bekommen. Und einer von diesen starken, schwachen Männern ist Elia. Und wir lesen von seiner Entmutigung, von einer Zeit, wo er so entmutigt war, dass er nur noch sterben wollte. Und das ist im 1. Königebuch, Kapitel 19, die Verse 1 bis 18. Und Ahab erzählte der Isabel alles, was Elia getan hatte, und wie er alle Propheten des Baals mit dem Schwert umgebracht hatte. Da sandte Isabel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich morgen um diese Zeit mit deinem Leben nicht so verfahre wie du mit ihrem Leben. Und als er das sah, machte er sich auf und ging fort um seines Lebens willen. Und er kam nach Beersheba, das zu Juda gehört, und ließ seinen Burschen dort zurück. Er selbst aber ging hin in die Wüste eine Tagesreise weit. Und er kam und setzte sich unter einen Ginsterstrauch, und er erbat für sich den Tod und sprach, es ist genug, so nimm nun, Herr, mein Leben, denn ich bin nicht besser als meine Väter. Und er legte sich und schlief unter dem Ginsterstrauch. Und siehe, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm, steh auf und iss. Und als er sich umsah, siehe, da war bei seinem Kopf ein auf heißen Steinen gebackener Brotfladen und ein Krug Wasser. Und als er gegessen und getrunken hatte, legte er sich wieder hin zu schlafen. Und der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal und rührte ihn an und sprach, steh auf und iss, denn der Weg ist sonst zu weit für dich. Und er stand auf und aß und trank, und er ging in der Kraft dieser Speise 40 Tage und 40 Nächte lang, bis an den Berg Gottes, den Horeb. Und er ging dort in eine Höhle hinein und blieb dort über Nacht. Und siehe, das Wort des Herrn kam zu ihm. Und er sprach zu ihm, was willst du hier, Elia? Er sprach, ich habe heftig geeifert für den Herrn, den Gott der Herrscharen, denn die Kinder Israels haben deinen Bund verlassen und deine Altäre niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwert umgebracht. Und ich allein bin übrig geblieben, und sie trachten danach, mir das Leben zu nehmen. Er aber sprach, komm heraus, und tritt auf den Berg vor den Herrn. Und siehe, der Herr ging vorüber, und ein großer und starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, ging vor dem Herrn her. Der Herr aber war nicht in dem Wind. Und nach dem Wind kam ein Erdbeben, aber der Herr war nicht in dem Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, aber der Herr war nicht in dem Feuer. Und nach dem Feuer kam die Stimme eines sanften Säuselns. Und es geschah, als Elia dieses hörte, da verhüllte er sein Angesicht mit seinem Mantel
Und er ging hinaus und trat an den Eingang der Höhle. Und siehe da, es kam eine Stimme zu ihm, die sprach: Was willst du hier, Elia? Er sprach: Ich habe heftig geeifert für den Herrn, den Gott der Heerscharen. Denn die Kinder Israels haben deinen Bund verlassen, deine Altäre niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwert umgebracht. Und ich allein bin übrig geblieben, und sie trachten danach, mir das Leben zu nehmen. Aber der Herr sprach zu ihm: Kehre wieder auf deinem Weg zurück zur Wüste und wandere nach Damaskus. Und geh hinein und salbe Hazael zum König über Aram. Auch sollst du Jehu, den Sohn Nimsis, zum König über Israel salben. Und Elisa, den Sohn Safats von Abel-Mechola, sollst du zum Propheten salben an deiner Stelle. Und es soll geschehen, wer dem Schwert Hazaels entflieht, den soll Jehu töten, und wer dem Schwert Jehus entflieht, den soll Elisa töten. Ich aber habe in Israel 7000 übrig gelassen, nämlich alle, die ihre Knie nicht gebeugt haben vor dem Baal und deren Mund ihn nicht geküsst hat.
Ja哈当以利亚一切所行的和他用刀杀众先知的事，都告诉伊洗别。伊洗别就差遣人去见以利亚，告诉他说：明日约在这时候。 我若不使你的性命像那些人的性命一样，愿神民重重地惩罚于我。以利亚见这光景，就起来逃命，到了犹大的别示巴，将仆人留在那里，自己在旷野走了一日的路程，来到一棵罗藤树下，就坐在那里求死，说：耶和华啊，罢了，求你取我的性命，因为我不胜于我的烈火。 他就躺在罗平树下睡着了。有一个天使拍他说：“起来吃吧。”他观看，见头旁有一瓶水与炭火烧的饼，他就吃了喝了，仍然躺下。耶和华的使者第二次来拍他，说：“起来吃吧，因为你当走的路甚远。”他就起来吃了喝了，仗着这饮食的力，走了40昼夜。 到了神的山，就是何烈山。他在那里进了一个洞，就住在洞中。耶和华的话临到他说：“以利亚啊，你在这里做什么？”他说：“我为耶和华万军之神大发热心，因为以色列人背弃了你的约，毁坏了你的坛，用刀杀了你的先知，只剩下我一个人，他们还要寻索我的命。” 耶和华说：“你出来站在山上，在我面前。”那时，耶和华从那里经过，在他面前有烈风大作，风山碎石。耶和华却不在风中，风后有地震，耶和华却不在其中。地震后有火，耶和华也不在火中。火后有微小的声音。以利亚听见，就用外衣蒙上脸，出来站在洞口。 有声音向他说：“以利亚，你在这里做什么？”他说：“我为万军，耶和华万军之神大发热心，因为以色列人背弃了你的约，毁坏了你的坛，用刀杀了你的先知，只剩下我一个人，他们还要寻索我的命。”耶和华对他说：“你回去，从旷野往大色去。” 到了那里，就要高哈薛做亚兰王，又高尼士的孙子耶户做以色列王，并高亚伯米哈米和拉人沙法的儿子以利沙做先知接续你。将来躲避哈薛之刀的，必被耶户所杀；躲避耶户之刀的。 必被以利沙所杀，但我在以色列人中为自己留下7000人，是未曾向巴利屈膝的，未曾与巴利亲嘴的。
Elia, der große Prophet, ist kurz vorher noch auf dem Höhepunkt seines Wirkens gestanden. Er ist allein gegenüber von mehreren hundert Propheten gestanden. Und durch sein Wirken, durch dieses Wunder mit dem Feuer, das auf den Altar herunterkam, da sind sie wirklich dumm dagestanden, diese Baalspriester. Es war ein großer Sieg für Elia. Und er ist auch dem König von Israel gegenüber gestanden. Und er hat sich getraut, den König zurechtzuweisen. Aber jetzt versinkt er plötzlich in eine völlige Mutlosigkeit und Hoffnungslosigkeit. Elia kommt so tief hinunter, dass er sich wünscht, nicht mehr weiterzuleben. Er versinkt in eine Schwermut, in eine Depression, sodass er sich nur noch verkriechen möchte. Er will allein sein und er will sterben. Ich weiß nicht, ob ihr persönlich so etwas kennt. Ich selber kenne solche Erfahrungen sehr wohl. Wenn du das auch kennst, dann will ich dir sagen, dass du hier in guter Gesellschaft bist. Die größten Gottesmänner und Gottesfrauen, die wunderbar vom Herrn gebraucht wurden, sind oft auch in die größten seelischen Tiefen gestürzt. Der große Apostel Paulus, er sagt von sich selber, dass er mindestens einmal so entmutigt war in seinem Dienst, dass er am Leben verzweifelt ist. Wir finden das in 2. Korinther 1, Vers 9. Wo Paulus schreibt, denn wir wollen euch nicht in Unkenntnis lassen, Brüder, über unsere Bedrängnis, die uns in Asien widerfahren ist, dass wir übermäßig beschwert waren, über Vermögen, sodass wir sogar am Leben verzweifelten. Johannes der Täufer. Elia war ja für ihn etwas wie ein Vorbote. Und Johannes der Täufer hat ebenso mutig wie Elia, hat er dem Volk und den Pharisäern das Gericht Gottes verkündigt. Und er hat auch den König Herodes zurechtgewiesen. Und dann wurde er ins Gefängnis geworfen. Und dort im Gefängnis kamen plötzlich Zweifel über ihn. Und wahrscheinlich wurde er auch entmutigt. Und er sandte Boten zu Jesus, die ihm in seinen verzweifelten Fragen helfen sollen. Also sie sollten Jesus bitten, dass er Antwort gibt. Und er fragte Jesus durch diese Boten, fragte er, bist du wirklich der Gesalbte Gottes oder vielleicht auch nicht?
Er,
Und wisst ihr, was Jesus geantwortet oder was er in diesem Moment gesagt hat über Johannes? Nachdem er eine Botschaft an Johannes zurückgesandt hatte, die ihn in seinem Glauben stärken sollte, da sagte er zu den Leuten, die rundherum standen, sagte er, wahrlich, ich sage euch, unter denen, die von Frauen geboren sind, gibt es keinen größeren als Johannes den Täufer. Wir können zweifeln. Wir können entmutigt sein. Aber das ist nicht ein Zeichen, dass ein Mann oder eine Frau nicht genug gut ist für Gottes Reich. In Wirklichkeit sind es die Großen, die Helden des Glaubens, die manchmal die tiefsten Entmutigungen und Depressionen erlebt haben. Und ich bin überzeugt, dass wir viel lernen können von dem, wie Elia das erlebt hat und wie Gott mit ihm umgegangen ist in dieser Situation. Und darum werden wir einige der Ursachen von der Entmutigung anschauen. Und wir werden auf Gottes Therapie mit Elia schauen, wie er das gemacht hat. Zuerst gibt es für Elias Entmutigung äußere Ursachen, Dinge, die von außen kommen. Es ist ja wirklich mehr als enttäuschend, was Elia erlebt hat hier. Dass diese Demonstration von Gottes Macht, die er gezeigt hat, und dass Elia dem Volk das gezeigt hat und dem König, das hat überhaupt keine Veränderung bei den Menschen gebracht. Elia hat gepredigt, vollmächtig gepredigt. Er hat die Menschen zur Umkehr gerufen. Er hat ihnen ins Gewissen geredet. Gesagt, dass sie nicht auf beiden Seiten hinken sollen und dass sie ganze Sache machen sollen mit der Anbetung. Und als die Leute dieses Wunder gesehen haben mit dem Feuer vom Himmel, da haben sie gejubelt und wir haben gesagt, der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Aber das hatte scheinbar nicht so eine große Bedeutung für sie. Es war vielleicht so, wie wenn im Fernsehen eine Quizshow läuft und man jubelt dem Gewinner zu. Oder ein Tennisspieler, der wird gefeiert, weil er unser Land gut vertreten hat und hat den Gegner besiegt. Da gibt es Jubel. Aber nachher gehen die Leute nach Hause und leben gleich weiter wie vorher. Und so war es bei dem Wunder, das Elia getan hat. Und wie hat der König reagiert auf seine Botschaft? Elia hatte gehofft und er hatte das auch geglaubt wahrscheinlich, dass Ahab umkehren würde und dass das Land und das Volk wieder zu seinem wahren Gott zurückkommen würde. Der König hatte ja ganz klare Beweise gesehen für die Allmacht Gottes. Aber was tut Ahab? Er geht zu seiner bösen Frau Isabel und klagt, was Elia getan hatte, dass er die Propheten des Baals umgebracht hat. Und Isabel wird noch bösartiger als vorher und sie wird rasend in ihrer Wut auf Gott und auf Israel und seine Propheten und sie droht Elia mit dem Tod. Da können wir doch verstehen, oder nicht, dass Elia ans Ende seiner Kraft kommt und keinen Mut mehr hat. Er hat alles gegeben. Und seine ganze Mühe, das ist ins Leere gegangen und es ist sogar noch schlimmer geworden. Aber wenn wir etwas genauer hinschauen, dann können wir etwas erkennen. Nämlich, dass die eigentliche Entmutigung von Elia, die hängt nicht an den äußeren Dingen. Äußere Umstände, die auf uns zukommen können, niemals eine zwingende Ursache für Entmutigung sein oder Depression. Es kann sein, dass uns äußere Einflüsse entmutigt werden lassen, aber es muss nicht so sein. Sie sind nicht die zwingende Ursache. Mit den äußeren Umständen ist es so, dass sie das an die Oberfläche bringen, was eigentlich in uns drinnen schon da ist. Als Gott mit Elia angefangen hat zu reden, da kommt diese innere Haltung von Elia zum Ausdruck. Elia zeigt einige solche Einstellungen, die er in sich hat, die mussten dann dazu führen, dass er unter dem Druck zusammengebrochen ist. Schauen wir das einmal an. Zuerst sagt Elia, sagt er zu Gott, es ist genug. Das sagt Elia. Das ist sein Statement. Und ich habe mich gefragt, sagt er damit nicht, ich weiß und ich bestimme, wann es genug ist, wann ich nicht mehr ertragen kann und will. Es geht ihm scheinbar mehr darum, was er tut und was er erlebt, als darum, was Gottes Auftrag ist und dass er diesen im Vertrauen auf ihn ausführt. Und diese gleiche Haltung zeigt er auch, wenn er sagt, ich bin nicht besser als meine Väter. Liegt es ihm vielleicht daran, dass er es besser machen will als die Propheten vor ihm? Dass er selber einfach nur besser oder gut sein will? Es sieht so aus, als würde er mehr darauf schauen, was Menschen in ihrer Kraft machen können und erreichen können. Sein Blick, Sein Blick ist auf sich selbst gerichtet, auf sein Wirken, was er tut. Zweimal sagt er nämlich, ich habe geeifert für den Herrn, ich allein bin übrig geblieben, ich allein. Ich habe gekämpft, ich habe alles getan. Müssten wir da nicht sagen, dass Elia scheinbar vor allem auf seine eigene Kraft vertraute? Da sind in seinen Aussagen, da sind Vorwürfe gegen Gott versteckt. Er sagt das nicht direkt so, aber diese Vorwürfe sind da. Es ist so, wie wenn er sagen würde, Herr, ich habe doch alles richtig gemacht. Ich habe alles für dich gegeben. Aber es ist nicht das herausgekommen, was ich mir gewünscht habe. Du hast mich für etwas eingesetzt, das mich überfordert. Du hast mir eine zu große Last aufgelegt, die ich selber tragen muss. Jetzt bin ich an den Punkt gekommen, wo ich das erkenne. Und du Gott, du musst das auch einsehen. Du hast den falschen Mann ausgesucht. Du musst mich jetzt von dieser Aufgabe befreien. Lass mich abtreten, es ist Zeit dafür. In allem, was er sagt, zeigt Elia, dass er seinen Blick nur auf die Umstände und auf sich selbst und auf das, was er kann, gerichtet hat. Er schaut auf den Erfolg, der nicht kommt. Auf Ahab und auf das Volk, die ungehorsam sind. Und er sieht auf die Gefahr, die von Isabel kommt. Und er sieht auf seine eigene Kraft, die da nichts ändern kann. Er sieht nicht auf den allmächtigen Gott, der alles in der Hand hat. Das, was er eben noch gesehen hat, mit dem Opfer, mit dem Feuer, das vom Himmel kam. So dass ohne menschliches Zutun hat Gott sogar entgegen menschlichen Wirken, hat er Feuer vom Himmel gesandt und hat das Holz, das vollkommen nass war, und das Opfer hat er angezündet. Das scheint Elia vergessen zu haben. Elia wendet sich nicht wirklich an Gott, um Hilfe zu suchen. Er bittet Gott nicht, dass er ihm die richtige Sicht gibt, die richtige Perspektive, dass er die Realität richtig sehen kann. Das, was Elia tut, ist einfach, er informiert Gott darüber, dass er jetzt nicht mehr kann und nicht mehr will. Und dann läuft er davon. Immer weiter in die Wüste hinein. Und er flieht in den Schlaf und er verkriecht sich in einer Höhle. Wisst ihr, wenn ich ehrlich bin, dann muss ich das auch bekennen, dass es das bei mir auch schon mehrmals gab. Die gleichen Haltungen wie Elia, die gleichen Einstellungen wie Elia haben auch mich in die Entmutigung getrieben. Das gab es auch in meinem Leben. Selber gemachte Erwartungen, die sagen, ja, wenn ich mich für Gott einsetze und für seine Sache, dann muss dies oder das dabei herauskommen. Und wenn es nicht so kommt, dann bin ich enttäuscht. Oder dann kommen Schwierigkeiten, die sich mir in den Weg stellen, und dann vergesse ich, Gott zu fragen, Herr, wie willst du mich gebrauchen, um diesen Schwierigkeiten zu begegnen? Allmächtiger Gott, du hast doch alles in der Hand. Handle mit mir nach deinem guten Willen, so wie es dir gefällt. Das tun wir oft nicht. Sondern wie Elia halten wir unseren Blick gebannt auf die bösen Umstände. Und dann sagen wir, das schaffe ich nicht mehr länger, das halte ich nicht mehr aus. Und dann laufen wir davon. Aber wir laufen nicht zu Gott davon, sondern wir verstecken uns wie Elia in einer Höhle, in der Höhle des Selbstmitleids. Und das verstärkt noch unsere Entmutigung. Aber zu unserem Trost kann ich sagen und zu unserer großen Freude, wir dürfen bei Elia und auch in unserer eigenen Erfahrung erkennen, die Sackgasse der Entmutigung ist niemals das Ende. Durch Gottes Gnade haben wir immer noch in uns einen Rest von Wissen über ihn, auch wenn wir ganz tief gekommen sind. Wir wissen, meine Hilfe kommt von dem Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Und wie falsch Elia auch betet, er betet. Gottes Geist in uns lässt uns rufen, Abba, Vater, Herr, hilf. Und Gott in seiner Gnade, er lässt uns nicht in unserem Elend bleiben, auch wenn wir das Elend selbst verschulden. Er hat uns ja eingeladen, dass wir Hilfe und Weisheit bei ihm suchen. In Jakobus 1, Vers 5, da heißt es, wenn es unter euch aber jemand an Weisheit fehlt, der erbitte sie von Gott, der allen vorbehaltlos gibt und niemandem etwas zum Vorwurf macht. Sie wird ihm zuteil werden. Ist es nicht wunderschön zu beobachten, wie sanft jetzt Gott mit Elia umgeht, mit seinem Diener, der so entmutigt ist? Gott, der Vater, schimpft nicht mit Elia. Er macht ihm keine Vorwürfe. Er sagt nicht, wie wir das manchmal so sagen, er sagt nicht, ja, jetzt siehst du, wohin du gekommen bist, wenn du nur auf dich selber schaust. Nein, Gott spricht nicht so mit dem Entmutigten. Gott sendet seinen Engel, der Elia zu essen bringt. Und dann lässt er ihn zuerst schlafen, noch einmal. Ruhe, Schlaf und genügend zu essen, und so darf er gestärkt werden. Und dazwischen, da lädt er Elia ein, dass er sein Leid klagen kann, indem er fragt, Elia, was tust du hier? Das fragt der Herr nicht, weil er nicht weiß, was Elia tut. Das ist eine Einladung für den Propheten, dass er seine Last abladen darf. So wie wenn er sagen würde, Elia, erzähl mir, was ist es, das dich hierher gebracht hat? Und nachdem der Engel ein zweites Mal wieder Essen gebracht hat, wird Elia auf den Weg geschickt. Er soll zum Horeb gehen, zu dem Berg Gottes, und dort wird Gott sich ihm offenbaren. Und dann lädt der Herr ihn wieder ein, dass er sich aussprechen soll. Und auf diese Einladung lässt Elia nicht lange auf sich warten, und er sprudelt heraus.
Er
sagt, Herr, ich habe sehr geeifert für dich, aber niemand hört auf mich. Ich bin allein übrig geblieben, ich allein. Ich fühle mich so allein. Und erst dann, nachdem Gott ihn angehört hat, kommt die Antwort konkret zu Elia. Und da ist wieder kein Wort des Vorwurfs. Gott redet so mit Elia, dass er ihn und sein Handeln eben besser erkennen kann. Das ist Gottes Therapie für Entmutigte, für den Entmutigten. Bessere Erkenntnis von Gottes Wesen und Handeln. Das wird den niedergeschlagenen Mann von seiner Entmutigung befreien, wenn er Gott besser erkennen kann. Das Problem und die Ursache, die Elia hatte und warum er entmutigt war, das war ja darum, dass er nur seine Schwierigkeiten gesehen hat und seine eigene Kraftlosigkeit. Und jetzt sollte er Gott sehen. Er sollte neu erkennen, wer Gott ist. Ist es nicht so, in der Begegnung mit dem allmächtigen Gott können wir erst uns selbst und unsere Probleme in der richtigen Perspektive sehen? Nachdem Gott seinem Propheten noch einmal die Gelegenheit gegeben hat, seine Last abzulegen und über die Gründe seiner Entmutigung zu sprechen, dann nimmt er den Propheten in seine Schule. Wie vorher bei Mose lässt Gott Elia jetzt vor ihm auf dem Berg stehen. Da soll er Gott begegnen. Es kommt ein gewaltiger Wind, der Felsen zerschmettert. Und dann kommt ein Erdbeben und dann ein Feuer. Und wenn wir das Alte Testament etwas kennen, dann wissen wir, dass Gott mit diesen Elementen immer wieder verglichen wird. Gott ist im Sturm. Gott ist auch im Erdbeben. Und Gott ist im Feuer. Und in allen diesen Elementen hat Elia Gott bereits schon kennengelernt, vorher. Aber nicht jetzt. Jetzt hier zeigt sich Gott von einer anderen Seite. Eine Seite, an die Elia wohl gar nicht gedacht hatte. Ein sanftes, stilles Säuseln. Gott erklärt seinem Propheten damit etwas. Was Elia hier versteht, ist, Gott ist in seiner Allmacht gewaltig und kann Felsen zerschmettern. Er kann die ganze Erde in einem Erdbeben erschüttern. Und er wird durch das Feuer des Gerichts am Ende alles vernichten, was sich gegen ihn stellt. Aber nicht jetzt. So wie er Elia in dem sanften Säuseln begegnet ist, so wirkt er auch in sanfter und langsamer Weise, um die Menschen für sich zu gewinnen. Gott ist ein Gott, der am Ende richtet. Aber zuerst wird sein Volk durch seine Gnade gesammelt und durch seine sanfte Liebe zu ihm gezogen. Elia war enttäuscht und er war entmutigt, weil das Feuer Gottes und seine donnernde Predigt die Leute nicht gefügig gemacht hat in dem Tempo, wie er es erwartet hatte. Und was er jetzt lernt ist, es geschieht nicht durch Heer oder Macht, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr. Der Geist Gottes wirkt sanft und still im Verborgenen und viel, viel langsamer, als wir das oft meinen und wünschen. Das ist der erste Teil der ermutigenden Belehrung für Elia. Aber es gibt noch mehr für ihn. Elia dachte und er sagte zu Gott, ich bin am Ende, ich bin nicht mehr zu gebrauchen. Aber Gott sagt zu ihm, du irrst dich, ich sende dich mit einem weiteren Auftrag. Ich werde dich weiter brauchen, Elia. Er sagt damit zu ihm, sei geduldig, vertraue auf mein Wirken und geh jetzt hin nach Damaskus, um weitere Werkzeuge für mich zuzubereiten.
Und
Elia soll zwei Könige salben. Und er soll einen Mitarbeiter und Nachfolger von sich selber auch salben. Du bist nicht allein, Elia. Du hast nur mich, den allmächtigen Gott, vergessen. Du hast mich doch, und ich werde auch noch Menschen an deine Seite stellen, die wie du meine Diener sind. Diese beiden Männer, Hasael und Jehu, die er zu Königen berufen soll, das waren zwar keine gottesfürchtigen Männer, so wie Elia. Aber sie werden Gottes Werkzeuge sein, um dem Götzendienst ein Ende zu machen und um die böse Isabel zu beseitigen. Und Elisa, den er salben soll und zum Nachfolger berufen soll, das wird sein treuer Begleiter sein, der seinen Dienst weiterführen wird nachher. Und noch etwas, Elia, du bist nicht der Einzige, der seine Knie nicht vor dem Baal gebeugt hat. Es gibt noch 7000 andere, die ich bewahrt habe, sagt Gott. Auch wenn du es jetzt noch nicht siehst, ich werde mir einen Rest bewahren, der mich allein anbetet. Und am Ende wird dieser Rest, den Gott sich bewahrt, das wird eine so große Schar sein, die niemand zählen kann. Elia und die Propheten und die Gläubigen im Alten Testament, auch wir heute, wir alle sehen noch nicht, was Gott einmal schaffen wird. Aber im Vertrauen auf den Gott, der in seiner Kraft und durch seinen Geist alles wirkt und herbeiführt, was er versprochen hat, können wir mutig vorwärts gehen. Es kommt nicht darauf an, dass wir jetzt in diesem Jahr unseres Lebens das Große vollbringen und unsere eigenen Erwartungen erfüllen können. Es kommt einzig und allein darauf an, dass wir an unserem Platz, in unserer Zeit, dass wir im Kleinen treu sind und unseren ganz bescheidenen Dienst hier tun. Und während wir das tun, werden wir unsere Schwachheit erleben. Wir werden Widerstand erleben. Und wir werden Enttäuschungen und Entmutigungen erleben. Aber in all dem werden wir mehr als Überwinder sein. Wenn wir auf den schauen und auf den hören, der gesagt hat, kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Lass uns beten. Unser lieber Vater im Himmel, du hast uns ein wunderbares Beispiel gegeben in deinem Propheten Elia. Durch den du viel Großes getan hast. Er hat Unmögliches erreicht.
Hat
viele Wunder getan in deinem Namen. Aber er war auch ein ganz schwacher Mensch wie wir. Und er hatte auch Probleme mit Entmutigung. Und war verzweifelt und am Boden zerstört. Und du weißt, dass wir auch solche Entmutigungen erleben. Ja, und wir möchten dir danken, dass du uns dieses Beispiel gegeben hast, wo wir davon lernen können. Hilf uns, Herr, dass wir immer wieder, wenn wir auch in ganz schwere Situationen kommen, dass wir dann auf dich schauen können, dass wir das lernen. Weil du verlässt uns niemals.
Amen.
Amen.